Alle rechten Predigten gehen dahin, dass wir glauben sollen, allein Christus sei der einzige Heiland und Trost der Welt. Ich weiß wie immer nicht so genau, ob meine Predigt jetzt eine rechte Predigt sein wird, aber falls nicht, erinnert euch an diesen Satz. Und falls ihr euch ärgert über die Predigt oder falls ihr einfach einige Sachen nicht versteht, ich versuche nicht sofort wegzulaufen, vielleicht könnt ihr mich dann ja fragen. Also, ich war jetzt einige Male auf dem Weihnachtsmarkt und wenn das Geschiebe nicht ganz so schlimm ist, dann finde ich den Weihnachtsmarkt schon schön. Die Lichter und den Geruch von Waffeln oder Bratwurst. Die vielen Musiker auf den Straßen, die Weihnachtslieder spielen, das ist schon schön. Und dann der Blick von der Lamberti-Kirche auf den angeleuchteten Prinzipalmarkt, besonders wenn es dunkel ist, da denke ich, ach, wir leben schon in einer schönen Stadt. Und die meisten von uns, noch nicht alle, aber die meisten haben schon die Weihnachtsgeschenke gekauft und für viele ist das eine Routine. Wer wann wen besucht, zu welchen Festtagen und es wird gekauft und gebastelt und geschmückt und gegessen und noch mehr gegessen und gestritten und viele freuen sich und manche sind genervt und manche sind traurig und einige sind enttäuscht vom Fest oder von den Geschenken, oft besonders dann, wenn ich die ausgesucht habe, oder davon, dass das Weihnachtsfest nicht mehr genau das ist, was es mal war. Weil vielleicht Sachen fehlen oder Menschen fehlen. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich war in der Adventszeit eigentlich ganz gut gelaunt, mit einem kleinen Einschlag ins Alberne, obwohl ich das sonst gar nicht von mir kenne. Es ist klar, dass die Probleme, die es gibt, ob in der Welt oder bei uns zu Hause, dass die immer noch da sind. Aber trotzdem macht diese Zeit was mit uns. Und eine der häufigsten Fragen, die mir dieser Tage begegnet, ist die Frage, wie man Weihnachten feiert. Und die Frage wird gerne beantwortet. Mit wem man feiert, was gekocht wird, ob man zum Gottesdienst geht oder nicht. All diese Fragen nehmen großen Raum ein. Erfahrungsgemäß die Frage, die den größten Raum einnimmt, ist die, was gekocht wird. Da haben wir eine weite Bandbreite von Hühnerfrikassee habe ich gehört, der Klassiker Bratwurst mit Kartoffelsalat. Bei uns ist es Fondue, was auch passiert. So, also die Frage, wie man Weihnachten feiert, ist in der Regel unproblematisch. Ein bisschen schwerer ist schon die Frage, was eigentlich gefeiert wird. Die Frage liegt noch im Rahmen, aber was gefeiert wird, die stellt man eher selten. Und die allermeisten Menschen in Deutschland kriegen wahrscheinlich noch zusammen, dass Weihnachten die Geburt Jesu Christi ist und dass eigentlich die gefeiert wird. Allerdings darf man sich nicht allzu viel vormachen. Wir befinden uns mittlerweile in einem Land, in dem die meisten Menschen keiner christlichen Religionsgemeinschaft mehr angehören. Und vielen Menschen dürfte es schlicht egal sein, was eigentlich mit den gefühligen Lichtern, den Sternen und dem ganzen schicken Fest gefeiert wird. Es ist ein schönes Fest in der Mitte einer dunklen Zeit und das reicht doch auch, oder? Also, wenn jetzt schon die Frage, was eigentlich gefeiert, in den Hintergrund gerückt ist, ich sehe deutlich mehr bunte Weihnachtsmänner und Sternchen als Krippen beispielsweise, so als Deko, ist für eine andere Frage fast gar kein Bedarf mehr da. Und das ist die Frage, warum eigentlich Weihnachten gefeiert wird. Lasst mich das mal etwas präziser formulieren. Zu Weihnachten wird die Geburt von Jesus Christus gefeiert, aber warum wurde er überhaupt geboren? Und lasst mich hinzufügen, wäre das nicht eigentlich die wichtigste Frage zu Weihnachten? Bevor ich uns jetzt die Weihnachtslaune zu früh, keine Angst, das passiert noch, zu früh mit tiefen Überlegungen kaputt mache, veranstalten wir mal etwas Leichtes. Normalerweise bin ich kein Freund von irgendwelchen Spielen in der Predigt, aber es ist ja Weihnachten. Das kennt man, da kann man ja mal was außer der Reihe machen, das macht man in der Schule ja auch. Ich glaube, viele Schulserver brechen wahrscheinlich zusammen durch die ganzen Filme, die geguckt werden in der Weihnachtszeit. Also, nehmt mal bitte, wenn ihr mögt, eure mobilen Endgeräte in die Hand. Wir machen jetzt ein kleines Weihnachtsquiz. Wenn alles so funktioniert, wie es soll, was nicht immer der Fall ist, seht ihr gleich ein kleines, schwarzes, löchriges Quadrat. Das könnt ihr mit euren Kameras scannen. Und dann kommt ihr auf ein kleines Weihnachtsquiz. Man kann auf dieses Quadrat klicken, dann wird es ganz groß, dann geht es noch einfacher. Dieses Quadrat, was da rechts oben ist. Dann könnt ihr euch einen lustigen Namen ausdenken. Keine Sorge, das dauert nicht zu lange. So, ich gehe mal davon aus, die meisten sind jetzt drin. Und dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Spiel. Weihnachtsquiz FEG. In welchem Evangelium kommen die drei heiligen Könige vor? Ein paar Sekunden haben wir noch. Einige sind noch unentschieden. Für viele stellt sich die Frage gar nicht. Ja, in keinem. In keinem. Es ist nirgendwo von drei Geräten die Rede, von heilig auch nicht und Könige waren schon mal gar nicht. Also in keinem. So, machen wir weiter.
Welcher Engel verkündete Maria, dass sie schwanger ist?
Also ausdrücklich als Erzengel wird sogar nur einer erwähnt, aber da gibt es ein paar Backstories, die nicht in der Bibel stehen zu den Engeln. Und das war Gabriel. Die nächste Frage. In welchem Evangelium wird die Geburt Jesu Christi nicht berichtet, also so als Geschichte? So, Johannes steigt deutlich tiefer ein. Am Anfang war das Wort. Wir können einmal weitermachen. Gut, da steht sie auch nicht. Entschuldigung, ich habe ja auch nicht Theologie studiert. Ja, das sind nicht alles Glauben, was auf der Kanzel erzählt wird. nicht der heutige Predigttext. Wer hat den Gemeindebrief gelesen? Ja. Text jetzt, ich habe ihn ja noch nicht verraten im Predigttext. Da kommt eine interessante Frage vor. Sie wird einen Sohn gebären, dem wirst du den Namen Jesu geben. Und er kommt, um sein Volk zu befreien. Von wem soll er uns befreien oder von was? So, von unseren Sünden. Dann schauen wir mal. Gratulation, Dori. Und Kai. Ja, unser Pastor Frank hat nur deswegen nicht gewonnen, weil ich das mit dem Markus falsch gemacht habe. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter. Um uns von unseren Sünden zu befreien, ouch, Matthäus möchte man sagen, du trübst uns unsere festliche Laune. Muss das denn sein mit der Sünde? Sünde riecht jetzt nach du sollst nicht, nach Schuldgefühlen. Und wer braucht das schon, wenn man einfach nur schön feiern möchte? Ich fürchte aber, bei genauerem Hinsehen ist die gesamte Weihnachtsgeschichte deutlich sperriger, als wir meinen. Wir gucken uns jetzt mal den Text an. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihnen den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, also er hat nicht mit ihr geschlafen, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Ich habe den Text jetzt so oft gehört oder gelesen, dass ich etwas abgestumpft bin. Deswegen gucken wir mal genauer hin. Der Engel kommt zu Maria und wir wissen von Lukas, dass sie nach der Ankündigung des Engels schwanger ist, beziehungsweise dass der Engel ihr das sagt. Und Maria antwortet im Lukas-Evangelium etwa, mir geschehe, wie du es sagst. Ich bin die Magd des Herrn. In der Bibel finden wir nicht allzu viel über Maria. Wir wissen aber, dass sie jetzt nicht stumpf war. Und wir wissen auch, dass sie ein normaler, fehlbarer, wenn auch sehr gottesfürchtiger Mensch war. Sie war nicht sündlos, sonst hätte es ja Jesus nicht gebraucht als einzigen sündlosen Menschen. Sie war eine junge Frau, die menschlich gesehen allen Grund hatte, sich jetzt Sorgen zu machen. Was würde Josef, ihr Verlobter, sagen? Zu einer Schwangerschaft, mit der er nichts zu tun hatte. Was würden ihre Eltern sagen? Würde sie gesteinigt werden? Das wäre im alten Israel damals eine durchaus realistische Aussicht gewesen. Und selbst wenn nicht, Was war mit ihrem Ruf, der den Menschen damals auch sehr wichtig war, heute ja immer noch ist? Schwanger vor der Zeit. Also ich kannte ein sehr liebes älteres Ehepaar, die leider mittlerweile verstorben sind. Die haben ihren Hochzeitstag nicht gefeiert. Das hatte einen sehr simplen Grund. Es wäre dann nämlich aufgefallen, dass das erste Kind deutlich eher als 9 Monate nach der Hochzeit geboren ist. Und das war in fast unserer Zeit. Und wie war dann erst die Situation von Maria in Israel? Sie wird oft dargestellt wie eine gottähnliche Fee aus einem Märchenbuch, aber das war sie nicht. Ich bin überzeugt, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hat, wahrscheinlich mit vielen Tränen. Dass sie Gott vertraut hat, bedeutet ja nicht, dass sie frei von Sorgen und Angst war. Wenn es ganz gut läuft, dann vertrauen wir auch auf Gott in unseren Ausnahmesituationen. Gehen wir mal weiter zum Josef. Fromm und gerecht war, steht da. Und jetzt stellen wir uns den Josef mal vor. Er wollte eine Familie gründen und Maria heiraten. Vermutlich hängt sein ganzer bescheidener Lebenstraum an dieser Hochzeit. Er hat dann festgestellt, dass Maria schwanger ist. Wie genau, erfahren wir nicht. Und er muss so wütend gewesen sein. Aber am Ende war er wahrscheinlich noch trauriger, als er wütend war, sonst hätte er gewollt, dass Maria gesteinigt wird. Und dass er jetzt heimlich verschwinden wollte, das liest sich so nach aus dem Staub machen, aber das war wirklich nobel, weil dann hätten alle gedacht, dass er Maria geschwängert hätte und sich dann aus dem Staub gemacht hat, so wie es viele Männer vor ihm und nach ihm getan haben. Der Engel begegnet Josef im Traum. Im Traum. Das klingt beeindruckend und das war es sicher auch. Dennoch stelle ich mir die Frage, wie oft sich Josef gefragt hat, ob er nicht ein bisschen verrückt ist, dass er das alles glaubt, was ihm da im Traum begegnet ist, das, was Maria ihm erzählt. Und was sollte jetzt eigentlich mit seinem Ruf werden? Ich vermute, viele Leute haben es wohl mitgekriegt, dass Maria vor der Zeit schwanger war. Josef, Josef, wenn das mal alles so seine Richtigkeit hat. Also bei näherem Hinsehen ist die Weihnachtsgeschichte keine rührselige, süßliche Geschichte, sondern eine, die voller extremer Herausforderungen an die Menschen steckt. Die Weihnachtsgeschichte war herausfordernd für die beteiligten Personen, für Maria und Josef, vermutlich auch für ihre Familien. Und dann ist da die Herausforderung an uns. Wollen wir das und können wir das glauben? Viele moderne Theologen steigen schon bei der Jungfrauengeburt aus. Das geht doch gar nicht. Womit sie recht haben. Wenn Gott keine Sachen machen kann, die eigentlich nicht gehen, dann ist es nicht möglich, dass eine junge Frau ein Kind bekommt, ohne dass ein Mann irgendwie daran beteiligt ist. Deswegen wird Jungfrau auch gerne mal als junge Frau übersetzt. Und das macht es uns erstmal irgendwie leichter, bis eins klar wird. Wenn diese Geschichte nicht stimmt, wenn Jesus Christus nicht ganzer Mensch und ganzer Gott ist, dann macht der Rest seines Lebens, wie er uns in den Evangelien berichtet wird, wenig Sinn. Dann ist Gott nicht zu uns Menschen gekommen, dann gibt es keine Inkarnation. Chili con carne, Fleisch werden. Dann gibt es keine Inkarnation und dann ist er nur ein Mann, der so getan hat, als ob. Also die Geschichte ist herausfordernd für uns und wir müssen glauben, dass Gott Dinge tun kann, die normalerweise nicht möglich sind. Und dann ist es auch herausfordernd zu glauben, dass Gott seinen Sohn nicht in die bestmöglichsten Bedingungen geschickt hat, die diese Welt zu bieten hat, sondern zu einem jungen Pärchen, vermutlich verwirrt und verängstigt, nicht reich und ein Pärchen, um dessen Ruf es offensichtlich auch nicht zum Besten stand. Wahrscheinlich jedenfalls. Also die Ankunft Jesu sorgt erstmal ganz und gar nicht dafür, dass die Lebensumstände der Menschen, mit denen er unmittelbar zu tun hat, leichter werden. Daher steckt die größte Herausforderung für uns in der Frage, warum eigentlich Weihnachten gefeiert wird. Was gibt es zu feiern? Was ist der Grund? Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Von ihren Sünden. Wir erinnern uns, dass der Name Jesus ja nichts anderes als die lateinische Version des hebräischen Jeshua oder Joshua ist. Und das heißt, wenn ich richtig nachgeschlagen habe, so viel wie Gott rettet. Dass die Welt, die Menschheit, auch wir selbst Rettung brauchen, darauf können wir uns bestimmt einigen. Rettung von Krieg, von Katastrophen, von Krankheiten, Rettung von kaputten Beziehungen, Rettung von Armut und Hunger. Es wurden unzählige Ismen erfunden in der Menschheitsgeschichte, um diese Welt wieder zu reparieren. Faschismus als eine der sehr bösen Varianten, Kommunismus, Sozialismus. Alles Versuche, diese Welt irgendwie zu retten. Und am Ende sind alle in einem Desaster geendet. Rettung. Aber womit kommt uns Daniel hier? Gabriel hier, Entschuldigung. Er kommt uns nicht mit der Rettung aus diesen Umständen. Er kommt uns mit der Rettung von Sünden. Und mitten im schönen Lichterglanz werden wir gestört durch den Begriff Sünde. Ich habe mal über den Begriff Sünde eine intensive Recherche durchgeführt. Gehen wir mal weiter. Wikipedia hat mir da Folgendes ausgespuckt. Sünde ist ein religiös konnotierter Begriff. Im christlichen Verständnis bezeichnete er den unvollkommenen Zustand des von Gott getrennten Menschen und seine falsche Lebensweise, das heißt das Übertreten von oder Herausfallen aus der göttlichen Gesetzesordnung. Diese Trennung kam der biblischen Erzählung zufolge durch den Sündenfall zustande, durch das Essen der Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Sünde besteht nach christlichem Verständnis in einer Abkehr von Gottes Willen, im Misstrauen Gott gegenüber, im Zulassen des Bösen oder im sich verführen lassen. Bei Paulus erscheint die Sünde als eine Macht, die das Leben und das Zusammenleben bestimmt und die Menschen zu Sklaven ihrer Leidenschaften macht, denen sie entsprechend ausgeliefert sind. Man sollte nicht alles glauben, was im Internet steht, aber das fand ich recht treffend. Und man könnte jetzt natürlich noch einiges hinzufügen. Aber durch die Sünde sind wir von Gott getrennt und durch die Sünde sind wir, ob wir wollen oder nicht, Sklaven unserer Leidenschaften, was immer die sein mögen. Ob es jetzt irgendwas Finsteres, Dunkel ist oder pathologisches Kuchenbacken, ich weiß es nicht. Bleiben wir mal bei diesem Gedanken. In unserem normalen Zustand sind wir von Gott getrennt, abgesondert, wir sind gefangen in dieser Absonderung, in unserer Sünde. Und wir drehen uns jetzt um uns selbst. Jetzt müssen wir hierzu zwei Dinge wissen. In diesem Zustand stehen wir unter dem Zorn Gottes. Der Begriff Zorn Gottes ist schwer außer Kurs geraten, da er nicht mit dem Bild eines liebenden Gottes zusammenzupassen scheint. Und jetzt schalten wir mal gedanklich zwei Gänge hoch. Das Eigentliche, es gibt ein eigentliches und ein uneigentliches Bestreben im Herzen Gottes. Das eigentliche Bestreben des Herzens Gottes ist es, zu lieben. Gottes Kernanliegen ist es, mit uns, seinen Geschöpfen, Gemeinschaft zu haben. Und wer liebt, der kann doch nicht zornig sein, oder? Das passt nicht, obwohl, wenn eine Mutter, die ihr Kind liebt, sieht, wie irgendjemand diesem Kind was Böses antut, wird die nicht gerade deshalb zornig, weil sie ihr Kind liebt? Es gibt Zorn, der aus Liebe entspringt und Gott ist zornig auf die gefallene, von ihm getrennte Welt. Er ist zornig, aber dieser Zorn entspricht nicht dem eigentlichen Anliegen seines Herzens, mit uns eine tiefe Gemeinschaft zu haben. Der Zorn ist also, wenn man so will, das uneigentliche Anliegen Gottes. Gott sieht uns Menschen, er sieht uns gefallenen Menschen und neben seinen berechtigten und gerechten Zorn steht seine Liebe. Weil Gott unbestechlich gerecht ist, sind wir, jeder einzelne Mensch, also du und ich, von ihm getrennt. Und das ist im Wortsinne schrecklich. Im Hebräerbrief 10, Vers 13 können wir lesen, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und jeder Mensch, du und ich, braucht eine essentielle Erkenntnis. Ich bin von Gott getrennt und verloren und gefangen in der Sünde. Und es gibt nichts, was wir von uns aus tun können, um dem Zorn dieses heiligen, gerechten und unbestechlichen Gott zu entkommen oder ihn zu besänftigen. Der Reformator Martin Luther hatte diese erschreckende Erkenntnis und er hatte sie lange. Und er hat alles probiert, um vor Gott gerecht zu sein. Und schließlich musste er sich eingestehen, dass alle frommen Anstrengungen nur dazu geführt haben, dass er den Gott, den er eigentlich lieben wollte, gehasst hat. Aber mir, so scheint es mir jedenfalls, wir jetzt hier in unserer Welt, wir fallen oft von der anderen Seite vom Pferd. Wir kommen oft gar nicht mehr dahin, wo Luther war, nämlich zu der Erkenntnis, dass wir verdreht, sündig und von Gott getrennt sind. Das ist auch nichts, was wir hören wollen. Also ich jedenfalls nicht. Es ist noch nicht so lange her, da habe ich im Internet ein Gespräch gelesen, was mich gedanklich sehr beschäftigt hat. Zwei predigende Personen, ich drücke das jetzt mal so umständlich aus, unterschiedlichen Alters haben unter anderem über verschiedene Predigtansätze gesprochen. Die ältere Person hat darauf hingewiesen, dass sie es problematisch findet, dass sich viele Predigten heute mit der Bewältigung von Lebensproblemen befassen. Er vermisse, dass man in den Predigten auf die Notwendigkeit hinweist, Christ zu werden. Die jüngere Person schob diesen Unterschied auf unterschiedliche Ansätze. Früher sei es üblich gewesen, in den Predigten mehr Bezug auf die Sünde zu nehmen. Das würde heute nicht mehr so passieren. Heute würde man eher auf die Lebenswirklichkeiten der Gottesdienstbesucher eingehen. Und das klingt ja gar nicht schlecht. Wir können in der Regel nicht so viel für unsere Lebenswirklichkeiten. Und wir wissen auch sofort, was damit gemeint ist. Und das hört sich doch eigentlich nach einem guten Tausch an. Lebenswirklichkeit statt Sünde. Und dann lesen wir den Text in Matthäus, denn er wird sein Volk retten aus ihren Sünden. Die Lebenswirklichkeit der Menschen in Israel war das Joch der römischen Besatzung. Es war der korrupte König Herodes, erst Herodes, dann Herodes Antipas. Es war die Armut, die Zerrissenheit des Volkes. Und doch hat Gabriel dem Josef nicht gesagt, er wird sein Volk befreien von den Römern. Kann es sein, liebe Frauen und Männer hier im Raum der FEG und wer auch immer sonst noch zuhört, dass die Geburt Jesu erstmal gar nichts ändert an unseren Lebensumständen? Ich habe nirgendwo gelesen, dass Maria und Josef ein leichtes, finanziell abgesichertes und gesundes Leben gehabt haben, nachdem Jesus auf der Welt war. Die Erwartung, die so viele Leute an Jesus hatten, war: Befreie uns von den Römern, werde König. Ihr kennt sicher die Passage, wo sie Jesus zum König machen wollten, weil Jesus sie satt gemacht hat. Und genau das wollte Jesus nicht. Ihr kennt vielleicht die Stelle, wo Jesus das Angebot des Teufels ausgeschlagen hat, der zu ihm sagte: Diese Reiche will ich dir geben, sie sind mir überantwortet und ich gebe sie, wem ich will. Jesus hätte nur zuschlagen müssen und er hätte die gefallene Welt gerecht regieren können. Aber Jesus will nicht die Symptome der kaputten Welt reparieren. Er will einen neuen Menschen und eine neue Welt. Also, wir erinnern uns an die Frage im Kahut. Wir lesen nicht, dass Jesus gekommen ist, um sein Volk von den Römern zu befreien, aber das hatte sich irgendwann von selbst erledigt. Die Römer sind irgendwann untergegangen und dann kamen halt andere Besatzer. Und Jesus ist nicht gekommen, zumindest erstmal nicht, Jesus ist nicht gekommen, um uns von Putin, Trump, der Wirtschaftskrise oder dem Klimawandel zu befreien. Es gibt eine gute Nachricht. Trump und Putin sind in spätestens 20 Jahren tot. Die Wirtschaftskrise wird vergessen sein. Krisen kommen und gehen. Einige Stichwörter. Saurer Regen. Als ich Kind war, habe ich gedacht, wenn ich groß bin, gibt es keine Bäume mehr. Ozonloch. Weiß noch jemand, was das ist? Oder vielleicht erinnern sich einige von euch an die großen politischen Themen der Vergangenheit. Heikles Thema. Ich erwähne es trotzdem. In den 80er Jahren gab es mal einen amerikanischen Präsidenten, der mit dem Motto Make America Great Again angetreten ist. Und sein Ziel war es, sich stärker in Europa gegen die Russen zu engagieren. Und dafür wurde er in Europa ziemlich gehasst. In den Kirchen wimmelte es vor jungen Leuten mit lila Halstüchern, die gegen die Stationierung amerikanischer Raketen waren. Es gab jede Menge Friedenspredigten, die uns versichern sollten, dass Gott gegen das militärische Engagement der USA ist. Und heute haben wir wieder einen amerikanischen Präsidenten, der mit dem Motto Make America Great angetreten ist. Sein Ziel ist es, sich militärisch weniger in Europa gegen die Russen zu engagieren. Ich persönlich finde das nicht gut, aber was ich davon halte, ist komplett irrelevant hier. Irrelevant. Wie meiner bescheidenen Meinung nach fast alle politischen Äußerungen an der Kanzel. Wenn wir heute eine der vielen politischen Predigten aus den 80er Jahren hören, würden wir die Köpfe schütteln. Irrelevant. Aber was ist denn dann relevant? Nicht nur jetzt, sondern ewig. Die Weihnachtsbotschaft. Gott wird in Jesus Christus Mensch. Der absolute, gerechte, ewige Gott kommt in die relative, sündige, sterbliche Welt. Warum? Um uns aus unseren Sünden zu befreien. Ich freue mich schon sehr darauf, dass wir bald das Lied O du Fröhliche singen. Meine Lieblingszeile ist, Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen. Christus ist gekommen, um das Leben zu leben, was wir hätten leben sollen, gerecht und im Gehorsam zu Gott. Und er ist gekommen, um den Tod zu sterben, den wir verdient hätten. Ich und du. Er ist auferstanden und er hat uns die Möglichkeit gegeben, ewig in der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott zu leben. Wie können wir daran teilhaben? Ich würde das jetzt gerne sanft und geschickt von hinten durch die Brust ins Auge erklären, aber ich halte es hier mit Luther. Machen wir mal einen weiter. So, Weißes erkennt man besser, wenn man Schwarzes dagegen hält. Wenn wir erkennen, wie verloren wir sind, ich und du, wie sehr wir es nötig haben, dann ist die Nachricht des menschgewordenen Sohnes Gottes die großartigste Botschaft, die man sich denken kann. Es gibt ein englisches Lied, Veiled in Flesh, the Godhead see, hail the incarnate deity, pleased as man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Gekleidet in Fleisch ist Gott, hoch die inkarnierte Gottheit, dem es gefallen hat, als Mensch unter Menschen zu wandeln. Jesus unser Emmanuel, Jesus unser Gott ist mit uns. Jesus ist geboren in einer Krippe. Er ist in unsere dunkle Welt gekommen. Er ist der zugänglichste und verständnisvollste Mensch, der gelebt hat. Und er wird von unserer Sünde nicht abgestoßen, sondern angezogen. Wenn wir ihm bekennen, dass wir Sünder sind, und wenn wir ihn bitten, die Herrschaft in unserem Leben zu übernehmen, wenn wir ihm glauben, dass er am Kreuz alles für uns getan hat, dann haben wir einen Retter von Sünden, durch den Tod hindurch und mehr. Wir haben einen Freund, der unsichtbar unsere größte Freude und unser größtes Leid teilt. Einen Herrn, den ich auch in den tiefsten Krisen, die ich nicht verstehe, vertrauen kann. Ich weiß, dass er das zentralste Problem in meinem Leben gelöst hat, die Trennung von Gott durch meine Sünde. Er wird uns hier helfen, unsere Lebenswirklichkeiten zu bewältigen, und diejenigen, die sich ihm anvertrauen, werden in Ewigkeit mit ihm leben dürfen. Es gab mal eine Zeit, in der hat mir Weihnachten gar nicht so viel gesagt. Mittlerweile ist das anders. Wenn ich an das Warum von Weihnachten denke, dann werde ich dankbar. Obwohl ich wie die meisten von uns sehr gerne Weihnachtslieder mag, habe ich heute ein anderes Lied ausgesucht. Also es ist nicht die Schuld vom Musikteam. Aber im Prinzip kann auch dieses Lied in Bezug auf die Freude über die Geburt Jesu gesungen werden. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung derer ich nicht wert. Amen.